You may find this hard to believe, but my father was in the service too. Strict as hell. Probably the same as your old man, but when the Cylons attacked, told his duty and honor, didn't have to squat.
She dead.
I can see why you want her back. She's one of my best.
One of yours.
A good escort understands the battle a lot more than sex. She knows when to listen and when to call for help.
Leah, I had to.
Don't blame her. It was in real life because I was able to see you through Chevron's eyes. Everyone has needs. Some settle for cigars and liquor. You wanted Chevron. Others are more demanding. It's hard to find the moral high ground when we're all standing in the mud.
Hallo und herzlich willkommen in der Flotte rund um die Battlestar Galactica und die Battlestar Pegasus, sollte man sagen, denn die ist ja auch noch da. Wenn auch diese Woche ein Kommandanten kürzer. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie.
Hi.
Hi, hallo.
Ich hatte komplett vergessen, ehrlich gesagt, dass Fisk so schnell ins Gras beißt und dann auch noch dazu in einer so unterwältigende Episode.
Weise?
Ja, brutal, ja schon, ne? Ist so ein bisschen Bond-Bösewicht-mäßig, dachte ich mir auch, ne? Mit dieser Garotte, mit der da umgebracht wird.
Ja, und hinterher die Leiche, die hat auch wirklich so eine ganz krasse, so richtig eingeschnitten am Hals, wo ich auch schon so dachte, so, okay.
Ja.
Das war so ein bisschen irk.
Ja, aber das ist Fisk ausgerechnet hier in dieser Folge, trifft die, sagen wir mal so, ich will ganz diplomatisch und höflich anfangen, bevor wir dann gleich ins Eingemachte gehen, die nicht gerade geliebt wird von Fandom noch Kritik.
So. Ja, also wir haben ja schon ein bisschen eben gerade auf Mikrofon diskutiert. Ist es wirklich, wie ich dann hinterher gelesen habe, nachdem ich sie gesehen habe, die schlechteste Folge in der ganzen Serie? Ja, werden wir sehen, was wir am Ende sagen mit unserer Diskussion.
Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich meine, das Internet ist groß. Du kannst in bestimmten Dutzend Reddit-Threads finden oder Foreneinträge, wo dann steht, hey, Black Market ist gar nicht so schlecht. Die eigentlich schlechteste Episode ist diese und jene. Und
ja. Weißt
du was, das ist ja auch vollkommen legitim. Also... Aber ich finde schon, wenn man so einen Konsens finden muss, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und würde sagen, nenn mal die eine, jene, welche, dann wäre ich wahrscheinlich auch dazu geneigt zu sagen, jetzt auch in Kenntnis der gesamten Serie, ich habe die Folgen ja alle schon gesehen, du noch nicht, Black Market ist schon ziemlich ranzig und wahrscheinlich die schlechteste. Also ja.
Also sie ist zumindest kein Höhepunkt, darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Ja. Ich habe mal versucht, das zu verifizieren, bin in die IMDb reingegangen, habe mir da die Episode-Ratings angeguckt. Ich kann auch schon mal vorwegschicken, die zweit- und drittschlechtest bewertete Folge, Folgen Plural, die sind auch in der zweiten Staffel noch zu finden, also mach dich auf was gefasst, was da noch kommt. Mhm. Also sag mal so, dieser Stretch hier der zweiten Hälfte der zweiten Staffel gilt nicht gerade als eine der Serienhöhepunkte. Aber so schlecht wie hier wird es die wieder. Aber hier Black Market ist tatsächlich die, ich glaube, mit dem Rating von um die 6,0 oder etwas darunter, 5,8 oder so, die weit unter den anderen Folgen liegt. Also ich glaube, die Mehrheit der Battlestar Galactica-Folgen liegt alle so zwischen 8,0 und bis hoch zu 9,2, 9,3. Und die hier liegt bei so um die 6, ich glaube, knapp darunter.
Okay, was ja aber auch schon ein ziemlich hohes Ranking so durch alle Episoden durch ist. Wenn es alles bei 8 und höher liegt, wow. Oder 7 und höher.
Ja, hast du bei dir also nicht, dass es viel Aussagekraft hat, weil das sind ja irgendwelche random Dudes und Girls und was weiß ich, vor allem Dudes wahrscheinlich, die da abstimmen, aber in der Regel geht es auch nicht tiefer, weil du hast immer ja noch eine ganze Menge von Leuten, die einfach vollkommen indifferent dieses Zeug weggucken und sich gar nicht daran erinnern, was genau wann passiert und dann wahrscheinlich im Nachgang so da reingehen und sagen, ich rate das hier mal alles durch und dann denken sie so, was war nochmal im Black Market? Ach egal, so schlecht wird es nicht gewesen sein, 7. Deswegen, also sagen wir mal so, wenn du so 2 bis 3 volle Punkte unter dem Seriendurchschnitt liegst, das ist schon schlecht.
Okay, ja, stimmt.
Es gibt auch ein relativ aktuelles Ranking von Rolling Stone aus dem Jahr 2024, wo sie alle, ich glaube, es sind 76 Folgen ranken und auch da befindet sich Black Market auf dem allerletzten Platz. Auch die zeitgenössische Kritik war nicht gnädig mit der Serienfolge und wir werden dann gleich gucken, warum. Zuerst versendet am 27. Januar 2006. Der Regisseur war James Head, kanadischer TV- und Filmdude, hat eine ganze Menge gemacht, aber nichts wirklich denkwürdiges, außer vielleicht viele, viele Dead Zone-Episoden. Also das ist diese kanadische Adaption des Stephen King-Romans. Die habe ich damals geguckt bei Erscheinen. Ich fand die sogar ganz nett, aber ich weiß auch nicht, wie gut die gealtert ist. Also die war recht günstig produziert, erinnere ich mich noch. Aber ganz
Ich habe ganz vage Erinnerungen. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich glaube, sie lief auf Vox. Kann das sein?
Ja, ja. Wie hieß
irgendwie
die?
So ganz dunkel.
Wie hieß die Schauspielerin von Ezri Dax?
Oh, von Ezri Dax.
Ja.
Oh Gott.
Nicole de Burr? Nee, das
ja,
war.
Ja, richtig. Genau. Okay. Oh, sehr gut.
Nee, aber ich wollte gerade sagen, das war doch Seven of Nine, aber das war
nicht. Nein, ist richtig.
Okay. Die spielt da die weibliche Hauptrolle. Ja.
Aha, ja. Okay.
Also eine vage Track-Connection über drei Ecken mit Ron Moore. So. über James Head, aber ansonsten ja nur eine BSG-Folge inszeniert und weiß nicht, der Grund, also die mangelnde Beliebtheit dieser Folge könnte der Grund dafür sein, ich weiß es nicht. Buch wiederum von Mark Verheiden, der auch schon die von mir wenig geliebte Folge Die Reporterin Final Cut geschrieben hat, der allerdings auch viele gute Episoden geschrieben hat, muss man sagen, und dieser Serie eben auch bis ans Ende als einer der Executive Producers treu blieb, ansonsten Comicbuchautor, vor allem für DC. Und ja, so ein gestandener Battlestar-Veteran zu diesem Zeitpunkt schon. Ja. Was für dich die schlechteste Episode bisher?
bisher ja. Ich finde es so lustig, weil ich ja gesagt habe, dass ich oft, wenn ich die Folge dann bespreche, übermäßig kritisch bin und im Nachhinein dann immer feststelle, dass ich eigentlich zu kritisch war. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, da war die eine oder andere Folge dabei, wo ich so ein bisschen gemeckert habe und gesagt habe, also so gut ist die jetzt nun auch wieder nicht. Mhm. Aber wenn du dann so eine Folge siehst wie die von heute und dann hast du ja den Direktvergleich, dann sitzt du dann da und sagst dir, oder ich sitze dann da und sag mir, okay, gut, jetzt weiß ich, was eine schlechte Folge ist. Also da hätte ich bei den anderen vielleicht nicht ganz so laut meckern sollen. Ja, also sie war nicht wirklich gut und sie hatte auch, also es waren ganz viele Dinge, die einfach schlecht waren. Und ich weiß auch gar nicht, ob es nur die Story war. Also es war hauptsächlich die Story, aber und die schauspielerischen Leistungen, ich weiß. Aber auf jeden Fall, es ist definitiv die schlechteste, finde ich, bisher und auch die schlechteste in Season 2 definitiv bisher.
Ich habe jetzt mal im Vorfeld unseres Gesprächs einfach ein bisschen gegoogelt nach so Serienepisoden, die kanonisiert sind als die schlechtesten ever. Und dabei fällt eben immer wieder auf, wenn man auf diese Listen guckt oder beziehungsweise die Folgen, die da genannt werden, dass es eben meistens sich um Serien handelt, die eben generell einfach eine sehr, sehr hohe Qualität haben oder sehr geliebt werden. Und ich finde es natürlich, insofern passt es auch für mich da nicht so richtig, wenn es dann heißt, ja, so und so ist die schlechteste Folge der Sopranos. Da wird auch Christopher zum Beispiel genannt. Das ist immer noch eine grundsolide Episode und ich glaube höher als der grundsätzliche Serienstandard, wenn man so komplett in die Breite guckt. Aber natürlich bei Sopranos-Standards gemessen, oder daran gemessen, wahrscheinlich eine eher Mauer-Episode. Aber man würde sich so eine Frage wie, was ist eigentlich die schlechteste Episode bei einer Serie wie, ich weiß nicht, Matlock oder was ist denn so richtig durchschnittlich?
Also so Procedural-Serien sind ja oft so.
Ja, ja, irgendeine Folge aus der vierten Bosch-Staffel oder so. Also sagen wir mal so Sachen, die genau diese Police-Procedurals, auf die man so wegguckt einfach. So von wegen, was
Order,
ist ja, ja, was 100, ist der
100.000 Folgen.
Ja, ja, genau. Oder eine der 300 CSI-Folgen. Ich glaube, da wird man sich die nicht stellen. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch so Hardcore-Fans, die sagen, oh ja klar, das ist die schlechteste CSI-Folge. Aber das guckst du eben so weg. Und da das eben auch so episodisch erzählt ist und meistens die Folge, die gerade läuft, wenig Einfluss hat auf das darauf folgende Geschehen der Zukunft, also der nächsten Folgen und Staffeln, denkt man sich dann einfach, ach ja, gut, die war jetzt nicht so geil. Oder Emergency Room. Also ganz ehrlich, wie viele Folgen von Emergency Room gibt es wahrscheinlich oder ER, in denen einfach nur irgendwas passiert, irgendein Kind wird krank oder Mensch stirbt und eine Schwester weint und ein Arzt verzweifelt.
Emergency Room ist ja, hat ja auch einen recht hohen Standard, aber ja,
doch,
okay.
Stimmt. Ja, da gibt es aber
stimmt.
Auch.
Stimmt schon, ja.
Das heben wir uns auf. Wir reden ja noch mal bei Zeit über The Pit.
Für unseren Emergency Room Recap Podcast, der in 5 Jahren folgt.
Ja, wir reden erstmal drüber im April, wahrscheinlich Ende April über The Pit. Ja, aber da werden wir wahrscheinlich auch ER nochmal thematisieren. Aber ich habe mir gerade selber widersprochen oder fiel mir auf, als ich da als ich das gerade vollbegab, was ich vollbegab, dass es auch bei ER ein, zwei Folgen gibt, glaube ich, die gemeinen als wirklich schlecht gelten. Oder so Jumping the Shark-Episoden. Hier, wenn zum Beispiel, also da passieren Sachen mit Dr. Romano, ich möchte jetzt nichts verraten, aber die sind
ja
nicht
okay,
cool.
Ja, gut, aber ich meine, da waren wir schon, sagen wir mal, wir waren zwar nicht am Ende der Serie angelangt, aber wir waren schon ein ganzes Stückchen drin. Da wurde es dann auch langsam müde, muss man auch sagen, aber okay.
Ja, ja. Was jedenfalls häufig genannt wird in solchen Listen, so von wegen schlechteste Serienepisoden ever, sind da genau Christopher bei den Sopranos, dann, ich glaube, Bad Beer heißt die Episode von Buffy. Die ist auch nicht cool.
Ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Ich muss da nochmal genau nachgucken, weil ich habe die alle gesehen, aber denkst du, ich erinnere mich dran?
Ja,
wahrscheinlich
habe
ich sie dann aus meinem Gedächtnis verbannt.
Ja, da drehen sie alle durch, nachdem sie eben Rauschmittel zu sich nehmen. Und es wirkt alles so, wie stinkt sehr nach A Very Special Episode, gepowert vom Bundesgesundheitsministerium oder Federal Health Agency, wie auch immer das in den USA heißt. Und es wirkt alles sehr, sehr, also erhobener Zeigefinger und so. Und es ist sehr, sehr unangenehm. Aber auch die Folge ist immer noch guckbar. Stranger in a Strange Land habe ich mir noch notiert von Lost, aber eine Serie, die ich sehr liebe, die ich dreimal geguckt habe. Da wird einfach, also die ist wirklich mau, insofern, dass sie überhaupt nicht auf die Serienmythologie einzahlt, sondern da geht es darum, wie unser Hauptdarsteller eines seiner Tattoos bekommen hat und nichts anderes erzählt diese Folge. So von wegen, er reist mal in den fernen Orient und lässt sich dort ein Tattoo stechen, weil er sich unglücklich verliebt. Und das ist die Folge.
Okay.
Ja.
Okay.
Spock's Brain, Spock's Gehirn aus
Staffel. Ja, wenn die so campy sind, das finde ich dann meistens doch ehrlich gesagt amüsant. Also das ist dann schon schlecht, aber ich finde, es gibt da noch einen Unterschied zwischen wirklich schlecht und nicht unterhaltsam. Es gibt auch schlecht und unterhaltsam. Und Spock's Brain ist, finde ich, schlecht und unterhaltsam und eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es ist halt super weird. Und da gibt es ja noch mehr bei Star Trek. Also es gibt einige bei Star Trek, die super weird sind, aber auf der anderen Seite sage ich mir gerade, Star Trek hat ja nicht umsonst die meisten, ich sag mal, Fanfiction-Tropes herausgebracht oder wieder modern gemacht. Das sind dann lauter weirde Dinge, die passieren. Ob das jetzt so ein klassisches De-Aging ist oder eine männliche Schwangerschaft oder, wie gesagt, jetzt hier Gehirne, die irgendwie, keine Ahnung, beeinflusst sind oder. Also ja, wir hatten alles.
Wie hieß das mit den Echsen bei Voyager? Wo Janeway und okay.
Threshold, also über die Schwelle quasi drüber. ja, genau, oder du wirst halt zu irgendwelchen schleimigen Eidechsen-Dingern umgewandelt. Oder hier in TNG gibt es auch die eine Folge, wo Riker zurückverwandelt wird in so ein, oder eigentlich vorverwandelt, aber egal, in so ein Caveman irgendwie. Also du hast alles. Wenn ich jetzt anfange, drüber nachzudenken.
Also TNG ist ganz, ganz schlimm. Also später seltener, aber ich muss mal sagen, so mit rückblickend auf die erste Staffel, die auch sehr geprägt ist, so von, sagen wir mal so von der Generation, der Gene Roddenberry entstammt und sagen wir dem Weltbild, das er so hatte. Er war relativ progressiv natürlich, sonst gäbe es Star Trek nicht in der Form, wie es es eben gibt, aber es gibt dann eben auch noch Folgen, ja, wie Code of Honor, wo man sich dann schon denkt, so, wäre schon geil, so ein bisschen ne, modernere Erzählweise und Blick auch vielleicht auf Minoritäten, wie auch immer man das beschreiben mag.
Ja. Ich habe jetzt gerade die Diskussion, das ist ein ganz kleiner Spoiler, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht überraschend. Aktuell läuft ja Starfleet Academy und da gibt es eine Figur, die queer ist und eventuell auch eine queere Beziehung anfängt. Mhm. Das werden wir dann alles noch sehen. Auf jeden Fall wird da natürlich, geht jetzt wieder die Gatekeeping-Fans gehen halt jetzt auf die Barrikaden. Und im Zuge dessen hat sich natürlich, wie es eigentlich fast immer so ist, George Takei gemeldet, der ja auch sehr spät sein Coming-out hatte, aber so ein bisschen so als auch Gay-Ikone mittlerweile gilt halt im Star Trek-Fandom. Und der hat ja eben erzählt, dass er diese Diskussion angeblich mit Gene Roddenberry zum Beispiel auch hatte, der aber meinte, da die schon so viel Fleck bekommen haben, das war nach dem Kuss zwischen Uhura und Kirk, da die schon so viel Fleck bekommen haben wegen des rassistischen Themas oder wegen in Rassentrennung und da tatsächlich auch in einigen Staaten einfach verbannt worden sind aus dem Fernsehen, hat er gesagt, das traut er sich nicht, da hat er Angst, dass sie komplett vom Äther genommen werden. Und Also so viel dazu. Aber es war schon für damalige Verhältnisse alles sehr progressiv, das stimmt schon.
Aber ja.
Also wie gesagt, schlechte Episoden, die campy sind, die mag ich meistens. Die kannst du dann auch nicht immer gucken, aber zumindest sind sie dann unterhaltsam. Da kann man sich ein bisschen drüber lustig machen. Wenn sie aber einfach nur wirklich schlecht sind, also schlechte Story, vielleicht auch schlechte Schauspieler und es zieht sich alles wie Kaugummi und du denkst dir nur so, oh, ich möchte meinen Kopf dreimal gegen die Wand hauen, damit es besser wird. Dann ist sie wirklich schlecht. Und diese hier war leider, die ist leider nicht campy oder so. Also das finde ich nicht.
Ja.
Aber ich finde sie ehrlich gesagt auch nicht so schlecht wie, also ich habe schon weitaus Schlechteres gesehen.
Ja, man fragt sich immer so ein bisschen, wie es zustande kommt. Und ich sagen wir mal so, Ron Moore hat dazu einen schonungslos offenherzigen Podcast-Audiokommentar eingesprochen. Und er sagt gleich vor Beginn so, heute machen wir mal was anderes. Wir reden über eine Folge, die ich gar nicht mag. Und
ja.
Das ist alles meine Schuld und ich erzähle jetzt warum. Dann ist aber immer noch so, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, immer noch für mich zu vage, weil ich glaube, er möchte auch Leute nicht kränken, die eben an der Episode als Autoren gearbeitet haben oder an der Inszenierung oder am Set-Design oder den visuellen Effekten, woran auch immer. Und hält sich dann doch ein bisschen zurück. Also er ist sehr kritisch, aber er legt auch nicht so genau den Finger auf die Wunde. Ich glaube, so sein Resümee ist einfach, dass sie fühlt sich zu sehr an wie eine normale Serie und wir wollen keine normale Serie sein. Wir wollen eben nicht das Abenteuer der Woche erzählen und dass sie fühlt sich alles an nach Abenteuer der Woche und dann geht es einfach irgendwie weiter und wir reden nie wieder darüber, was passiert ist gerade eben. Und ich finde, damit hat er ja recht. Wie gesagt, ich hätte doch gerne mehr erfahren.
Ja, aber das wäre jetzt nicht der Grund, aus dem ich gesagt hätte, das ist, obwohl es ist einer der Gründe auch, das stimmt. Aber ja, ich finde auch lustig, dass er dann auch einfach am Anfang gleich sagt, und ich bin schuld, Punkt.
Ja. Er sagt, es klang wie eine gute Idee und dann eben im auch schon beim Schreiben, aber spätestens bei der Produktion der Folge merkt er eben, oh, das wird einfach nichts und die Folge sei zu langweilig, deswegen eben auch dieser wiederholte Rückgriff auf dieses Erzählmuster, also von wegen, wir nehmen eine Szene später aus der Folge und packen die ganz an den Anfang, so von wegen, ah, guck mal, hier ist der Tease, das kommt gleich, haben wir zum dritten Mal in Folge. Er meinte, eigentlich war die nicht an der Stelle, die Szene, aber sie guckten sich ab den vorläufigen Final Cut an und dachten, boah, ist das langweilig. weil eben auch kein Schurke etabliert
wenn das
wurde.
Wenn das selbst dann der Producer sagt, dann
Interessant finde ich, Ron Moore hat sich Monate im Vorfeld der Ausstrahlung schon ganz kryptisch dazu geäußert, ohne die Episode beim Namen zu nennen, in seinem Blog. Also er schrieb ja auch immer, wir arbeiten gerade daran und die Drehbücher sind jetzt geschrieben und alle Leute kommen wieder ans Set und alle sind happy. Und im Oktober, also gut.
Was hat er denn geschrieben? Heute besonders schlechte Folge gemacht.
Ja.
Freut euch drauf.
Er schreibt in seinem Blog im Oktober 2025, also ungefähr 3 Monate vor der Ausstrahlung, ohne Black Market beim Namen zu nennen. Gestern Abend war ich nicht nur unzufrieden, sondern richtig wütend auf mich selbst. Ich wusste instinktiv, dass etwas weit unter meinen eigenen Ansprüchen und denen der Serie lag. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es war eine Situation, in der ich etwas sah und mir sagen musste, das hast du vermasselt. Nichts ärgert mich mehr, als die Serie nicht so gut zu machen, wie ich sie mir vorstelle. Und in diesem Fall konnte ich nur mir selbst die Schuld geben. Der einzige Trost ist die Erkenntnis, dass mich sowas immer noch ärgert und ich deshalb immer noch etwas mache, das mir am Herzen liegt.
Ja, aber ich meine, ich finde es ja trotzdem, ich finde es ja cool, also was heißt cool, aber das, also ich finde es interessant zu sehen, was da auch für eine Anspruchshaltung aus ihm selbst heraus an die Serie stattfindet. Und das ist ja grundsätzlich gut, weil ich glaube, das ist auch das, was dann dazu oder Geschichtenmacher, alle drumherum in der Serie halt dazu treibt oder antreibt, dann auch diesen Anspruch an sich selbst ebenfalls zu stellen. Und es ist ja, ich finde, es ist immer sehr, sehr stark abhängig davon, wie der Kopf einer Crew sich quasi benimmt. Und ich finde schon, dass man ja sagen kann, Ron Moore ist da eigentlich der Kopf. Und das finde ich spannend. Also das finde ich interessant. Ich meine, es ist natürlich schon so, war schlecht, aber immerhin, dann merke ich es noch. Also ich meine, es ist schon etwas ironisch, aber okay.
Es gab ja zu der Zeit mehrere Showrunner, die auf die Art und Weise, ich muss es jetzt glaube ich nicht gendern, weil ich glaube, die waren damals zumindest noch über 90% männlich, so auf die Art und Weise mit dem Fandom kommunizierten, also nicht direkt im Austausch jetzt über Social Media, was ja damals auch noch nicht weit verbreitet war oder über irgendwelche Foren, aber einfach so über Blogbeiträge und Podcasts. Und ich fand das schon ganz interessant, also so zurückzudecken an diese Zeit. Ich ich war immer nur ängstlich darum, ehrlich gesagt, dass sie zu viel dann auch Feedback von Seiten des Fandoms entgegennehmen von der Kritik, wo man dann eben auch merkt, ah, okay, da hat die irgendwie eine Kritik gewurmt oder ein Backlash zu irgendwas und dann haben sie sofort nachgebessert. Und Dame Lindelof hat es zum Beispiel auch viel gemacht mit Lost. Also der hat unglaublich viel mit dem Fandom kommuniziert, auch immer sehr offen darüber geredet, wo einfach Defizite liegen in der Produktion. Zum Beispiel Ron Moore hat immer wieder gesagt, 20 Folgen pro Jahr sind so krass. Also wenn du eine Genre-Serie produziert mit verschiedenen Sets und Außendrehs und visuellen Effekten und einem Ensemble von ungefähr einem Dutzend Leuten oder mehr, ey, 20 Folgen pro Jahr, das ist einfach scheiße viel Arbeit. Und Dame Lindelof hat es bei Lost ähnlich gemacht, hat gesagt, die Staffeln sind einfach zu lang. Auch als Feedback zu Strangeland, also die Folge, wo er ganz viel Shit bekommen hat, für gesagt, ja, ABC will sich einfach nicht darauf einlassen, mit uns einfach uns so einen festen Termin nennen zu lassen, wann die Serie endet. So von wegen nach 5 oder 6 Staffeln ist Schluss. Die wollen einfach, dass wir endlos weitermachen. Und nachdem Stranger in a Strange Land rauskam und der Backlash wirklich groß war, ging zum Beispiel Dame Lindelof zu ABC und hat gesagt, so, guck mal, wollen wir noch mal drüber reden, dass wir irgendwie so einen finalen Schlusspunkt kriegen? Und danach haben sie sich darauf geeinigt, dass eben die Serie so und so lange geht und die Erzählstränge erzählt werden sollen. Sehr, sehr verkürzt erzählt. Jeder Lost-Fan wird mich jetzt irgendwie über offenem Feuer braten. Ja,
aber war Lost nicht auch das Fandom, wo es diesen riesen, also zumindest einmal, glaube ich, diesen riesen Streit gegeben hat, wo dann Fans behauptet haben, dass der Showrunner eine Story geklaut hat von ihnen? Das ist ja tatsächlich eines der großen Probleme, wenn so ein Austausch. Nee, war nicht Lost. Wo war das denn dann? War egal. Auf jeden Fall.
Ich habe nichts mitbekommen bei Lost, ne, tatsächlich.
Okay, ja. Also das ist was, was ja öfter dann mal passiert. Und das ist auch tatsächlich was, wo ganz viele Writer, Showrunner und so weiter sagen, okay, grundsätzlicher Austausch mit Fandom ist in Ordnung. Aber ich halte mich von allem fern, was auch nur annähernd irgendwie mit Writing, Forum oder sonstigem zu tun hat, wenn die das dann natürlich unter irgendeinem Username machen, die man nicht zuordnen kann, ist eine andere Sache. Aber so grundsätzlich gibt es da, also gerade im Star Trek-Fandom gibt es einige, die sagen, Leute, alles nett, schön und gut, aber ich bin da raus, weil die Gefahr ist mir zu groß, dass ich mich da von irgendwas beeinflussen lasse, auch wenn ich das nicht möchte.
Ich mag ja die Kommunikation, auch diese super transparente Kommunikation. Ich habe das von Ron Moore immer geschätzt, dass er eben wirklich, wenn die Episode rauskam, sofort mit dem Podcast da um die Ecke, da sofort da stand und gesagt hat, okay, das war gut und das war nicht so gut. Und das ist ungefähr so der kreative Prozess dahinter. Ich mag auch, wie er es macht. Ich weiß nicht, ob er es immer noch so macht, dass es sehr einseitig ist tatsächlich. Also, dass er nicht den direkten Austausch sucht, weil das finde ich immer so ein bisschen gefährlich. Ich gucke mit großen Sorgesfalten oft auf so buddymäßige Beziehung zwischen Leuten wie, also aktuell fällt mir da Vince Gilligan ein, der sehr gut mit Alan Sepinwall kann, dem ehemaligen Chief Critic von Rolling Stone, mittlerweile eben auch nicht mehr bei Rolling Stone, weil die bauen ja Stellen ab und jetzt unabhängiger Filmkritiker oder Fernsehkritiker, aber die können eben so gut miteinander und die reden anscheinend auch täglich miteinander und ich denke mir so, oh ey, holst du dir jetzt irgendwie bei dem auch mal Tipps ab, so von wegen, so geht's weiter und das habe ich gerade vor, weil das finde ich dann wiederum schon blöd, weil ich dann immer denke, okay, da ist so also die Reinheit des kreativen Konzepts beschmutzt, wenn da irgendjemand mitredet, also Fans mitreden und Kritiker mitreden. Ja, aber Ron Moore habe ich da keine Sorge. Ich glaube, der macht einfach sein Ding. Der feuert einfach nur gerne raus, was er so denkt.
Ja, aber das fand ich nochmal, das fand ich mal echt einen guten Insight in seinen Kopf quasi.
Soweit. Wir gehen.
Sollen wir mal in die Story reintauchen?
Ja, oder das, was da ist. Ich fange mal an und wir gucken, wie weit wir kommen. Es lässt sich wiederum nicht so klar aufschlüsseln nach mehreren Erzählsträngen. Es gibt eigentlich nur einen Haupterzählstrang und in den sind so kleine Storys reingewoben. Wir gucken mal, wie lange uns das bei Laune hält. Also, Lee wird von Erinnerungen an seine auf Caprica zurückgelassene Partnerin gequält. Außerdem hadert er immer noch mit seiner Nahtoderfahrung Suizidversuchung beim Angriff auf die zylonische Flotte. Als ob dies nicht schwer genug wäre, wird er außerdem mit der Ermittlung des Täters oder der Täter, Plural, hinter dem Tod des Pegasus-Kommandos Fisk beauftragt, der brutal ermordet aufgefunden wurde. Fisk hatte sich kurz zuvor für eine Zerschlagung des Schwarzmarkts in der Flotte ausgesprochen, in der neben ihm selbst als Handelspartner auch Colonel Tai und Gaius Balta als Kunden verwickelt waren. Reicht vielleicht doch erstmal. Grundsätzlich, Lee als Ermittler, getriebener, von inneren Dämonen zerfressener Ermittler. Klingt vertraut, hat dir das gefallen, das Konzept? Guter Ansatz?
Naja, ich fand es ehrlich gesagt okay. Also ist es was, was mich jetzt vom Hocker gerissen hat? Nein, aber das, ich hätte das akzeptiert für die Folge. Ich habe ja auch tatsächlich 2 Minuten lang gedacht, wir kriegen so eine klassische Detektivgeschichte, wo dann eben herausgefunden werden muss, wer denn jetzt den ist er dann Commander, ja, oder?
Der ist jetzt Commander, ist befördert worden.
Wer dann den Commander umgebracht hat und selbst als dann klar war, wer den Commander umgebracht hat, habe ich gedacht, kommt es da vielleicht dann zu großen Auseinandersetzungen zwischen Lee und oder der Battlestar Crew und dem Schwarzmarkt-Chef. Aber das war dann alles so ein bisschen antiklimaktisch, weil sich das irgendwie dann doch nur zwischen den beiden abgespielt hat und auf eine Art und Weise, die ich so ein bisschen, okay. Aber ja, und wie gesagt, also, und da ist nämlich auch eine Krux mit dieser Folge. Vielleicht hängt das eben damit zusammen, dass sie eben so langweilig TM war, dass man auch nicht so richtig weiß, was diese Folge möchte. Also hätten sie es durchgezogen mit: Wir müssen jetzt ermitteln, wer hier der Mörder ist, und decken dabei auf, dass es eben diesen florierenden Schwarzmarkt gibt mit dieser Schwarzmarkt, großen Schwarzmarkt-Boss an der Spitze, und den müssen wir irgendwie versuchen zu fällen oder so. Dann hätte diese Episode klare Kante gezeigt und eine ordentliche Story, die sich durchgezogen hätte. So habe ich das Gefühl, die geht irgendwie irgendwann in alle Richtungen und weiß selber nicht so richtig, was sie eigentlich erzählen möchte.
Ja. Ich finde es ja auch nicht schlecht.
Also ich hätte es ihm abgenommen.
Also so,
ist es ein klassischer Trope? Ja. Aber ich meine, das haben wir ja öfter.
Ja, und der kann ja auch funktionieren. Ich wollte auch schon gerade sagen, im Grunde ist das eben ein so abgegriffenes Klischee, dass ich es nicht mehr sehen will. Dann wiederum gucke ich eben auf Stoffe wie Das Schweigen der Lämmer, das ich als Buch wie als Film über alles liebe. Und auch da haben wir eben eine Ermittlerin, die so mit ihren inneren Dämonen kämpft. Zumindest ein bisschen. Und hier haben wir das eben wieder. Das ist ja mittlerweile total überstrapaziert in Film und TV. Und es kommt eben auch so halb aus dem Nichts, muss man sagen, weil das erste Thema, was in der vorletzten Folge etabliert wurde, also beim zweiten Teil des Resurrection Ships, Zweiteilers mit Lee stirbt fast und naja, mal gucken, wie er damit umgeht. Aber der Rest hier mit dieser Frau, die er auf Caprica zurückgelassen hat, dafür gab es ja nie irgendein Anzeichen. Das kommt einfach so komplett aus dem Nichts, so von wegen, als würde man sagen, oh, dass der Typ suizidal ist, ist nicht heavy genug. Lass ihm mal irgendwie noch so eine, irgendwie die Trauer um eine Verflossene dazugeben, die gerne ein Kind mit ihm haben wollte und er wollte nicht. Und dann gibt es ganz, ganz viele Tränen. Mir tut die Schauspielerin auch leid, ich kenne die nicht, ich weiß auch den Namen ihrer Figur nicht, aber die immer nur kurz so gezeigt wird, ein paar Sekunden lang, Close-up von ihr, wie sie dann irgendwie wieder Tränen vergisst. Ich denke mir, oh ey, was für eine undankbare Rolle. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, ehrlich gesagt, also darauf zurückzugehen.
Ja, also allein die Tatsache, dass diese Story einfach komplett aus dem Off kommt, ohne dass wir vorher auch nur eine Andeutung gehabt haben, dass er in einer Beziehung gewesen ist oder auch in so einer wichtigen Beziehung.
Also dass er in zwei Beziehungen ist, dass er zum einen hat mit dieser Sexarbeiterin, mit dieser Prostituierten was hat.
Na, aber ist das eine Beziehung?
Nein, es ist keine Beziehung, aber dass da was läuft, das wissen wir ja auch nicht. Das kommt alles aus dem blauen Dunst irgendwoher.
Ja, genau. Also ich meine, und ich fand es ja dann auch irgendwie, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil auch hier wieder, was ist Lee denn? Ist er jetzt irgendwie der edle Ritter, der die arme Frau, die sich prostituieren muss, um ihrem Kind Essen aufs Tisch zu stellen, retten muss? Oder ist er der böse Soldat, der die arme Mutter ausnutzt und Sex mit einer Prostituierten hat? Also überhaupt, dass er Sex mit einer Prostituierten hat, ist, glaube ich, schon so sehr moralisch verwerflich. Und also das sind alles so, ach, ich weiß nicht. Und auch, dass er den Schwarzmarktchef einfach so erschießt. Also er ist dann selber Richter, wie sagt man, also Jury-Richter und irgendwie
Executioner, genau, ja.
Danke, genau, in einem, ja. Und also das sind alles so Dinge, ich weiß es nicht. Es ist, also, weil Lee war doch bisher eigentlich immer so ein bisschen unser, also der hat natürlich andere Meinung vertreten als sein Vater, war aber doch immer so ein bisschen so ein moralischer Kompass. Und jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe gedacht, wir haben die Story bekommen um seine Freundin da oder seine ehemalige Partnerin, weil wir noch ein bisschen mehr Erklärung bekommen sollten, warum er suizidal ist. Also, dass es nicht nur daran liegt, an all den Ereignissen, die passiert sind, sondern auch zusätzlich dazu noch ein vorheriges Trauma existiert, das ein bisschen erklärt, warum er da so am Boden zerstört ist. Also da kommt alles zusammen. So hatte ich das verstanden.
Ja,
Aber auch die Tatsache, dass wir am Ende der Folge nicht wissen, wie heißt die Frau überhaupt, das regt mich auch auf. Also das ist so ein ganz klassisches Plot-Device, wo ich immer nur so denke, okay, wow. Also noch nicht mal einen Namen hat die gekriegt.
Ja, es ist, sie lebt nur in Lies Erinnerung. Vielleicht gibt es sie gar nicht, erfahren wir in der zukünftigen Folge. Nein, Spoiler.
Ich war auch ganz kurz, habe ich auch überlegt, ob sie wirklich schwanger war. Weil es gibt ja diese Szene, wo dann ja die Prostituierte sagt, sie wollte dir ein Kind schenken.
Ja.
Und dann gibt es ja diese Szene, wo die Frau dann im Flashback ihr Hand so auf ihren Magen legt und dann auch so diese Geste macht von einem
nicht auf
größeren
ihren Bauch, auf
Magen.
Ihren Magen. Okay.
Ja, ja. Naja, auf dem Bauch. Und ja. Ich dachte noch so, ist sie jetzt schwanger oder nicht? Also, das war dann auch so hochdramatisch nach dem Motto, Lee hat nicht nur seine große Liebe verloren, nein, seine große Liebe war auch noch schwanger. Und er wollte ja immer Kinder haben. Und ich dachte so, okay. Also hier sind alle Klischees wirklich in einen Hut geschmissen worden.
Ich bin ehrlich gesagt komplett bereit, dabei Ron Moore hundertprozentig mitzugehen, weil ich habe ja gerade schon im halben Satz angefangen. Ich finde, die Inszenierung ist wirklich nicht verkehrt. Das sieht eben komplett kompetent aus. Natürlich 0815, aber ich finde auch die Schauspielleistung nicht schwach. Es krankt einfach am Drehbuch. Der ganze Erzählrhythmus ist merkwürdig.
Ja.
Und es fühlt sich eben super konventionell an. Und ehrlich gesagt, dafür musste ich noch nicht mal in diesen Lee Tränen um die Verflossene. Oh, was mache ich? Dazu kommen wir gleich. Mit der Tochter, der Sexarbeiterin. Und ich will ja quasi so ein Ersatz-Daddy sein am besten. Und oh, boah. Da muss ich dafür noch nicht mal reingehen. Ich finde, es fängt schon damit an, wenn die Folge beginnt. Und es gibt halt diesen ganzen Austausch mit Rosalind. So von wegen so, ich bin jetzt wieder genesen. Zeit mich, um die wirklich wichtigen Sachen zu kümmern. Was haben wir denn hier? Aha, der Schwarzmarkt. War vorher nie ein Thema. Egal, der Schwarzmarkt. Und dann habe dieses chummige Habe auch zwischen Fisk und Ty. Nee, Bolt. Nee, Ty, mit den, also das ist so, warte mal, nee, Fisk und Bolter, die tauschen ja, Bolter hat von Fisk Zigarren bekommen.
Ach so, ja, genau,
so
richtig,
das wirkt, ich weiß nicht, es wirkt alles so super konventionell, wie wir müssen irgendwie 2 Minuten füllen und dafür gibt es eben diesen Dialog und gut, am Ende des Tages zahlt er sogar ein bisschen auf die Handlung ein, aber es wirkt so komplett random einfach alles, so von wegen, jetzt haben wir ja einen Handlungsstrang abgeschlossen, jetzt können wir uns mal wieder um das Abenteuer der Woche kümmern.
Ja, aber es war auch irgendwie doof. Total random, dass dann Rosalind versucht hat, Bolter einfach abzusägen.
Ja.
Ich dachte, oh, what?
Ach, das kommt ja auch noch, stimmt, ja. Ja,
ja, also das ist vielleicht etwas vorgegriffen. Aber es waren so ganz viele Dinge, die, also manchmal ist es ja so, wenn dann solche überraschenden Wendungen kommen, dass man da sitzt und sagt, wow, das war eine geile Wendung, das macht Spaß, wenn man überrascht wird.
Ja.
Hier hatte ich immer nur das Gefühl, das ist alles irgendwie out of character. Ich finde auch, Rosalind wirkte sehr out of character, aber da haben sie zumindest versucht, ja ein bisschen eine Erklärung zu finden, weil ja dann eben Fisk zu Bolter sagt, ist die immer so, also forsch? Und er ja dann sagt, ja, also seitdem sie quasi wieder gesund ist, ja, schon. Und ich glaube, das war so ein bisschen so. Aber auch die Tatsache, dass natürlich hier die Frau, dass der dann unterstellt wird, dass die, also es hätte eigentlich nur noch gefehlt, wenn er gefragt hätte, ist die immer so zickig? Oder hysterisch oder so, weißt du? Ich meine, hat er so nicht gesagt, aber also man hat es mitgehört. Also es war so ein bisschen so ein, ja.
Aber dann lass gerne mal kurz vorweggreifen, bevor wir es vergessen, das mit Rosalind, dass die eben Bolter quasi zum Rücktritt als von seinem Amt des Vizepräsidenten bewegen will. Ist das wirklich so aus dem Nichts? Weil ich finde, das wird doch eigentlich ganz gut etabliert. Also sie hat Bolter auf Caprica gesehen mit einer Six und traut ihm nicht. Und die beiden sind da gerade total argwöhnisch gegenüber dem anderen. Und die ist doch vollkommen klar, dass sie ihn da nicht mehr haben will, oder?
Ja, also die Frage ist ja auch immer noch für uns, erinnert sie sich überhaupt noch an diese Szene mit Six?
Ich glaube, jetzt schon,
dass
ja.
Sie, okay. Ja,
kam
aber
ja
das
wieder
ist,
durch die ganzen
wir
Drogen,
aber auch
die
nicht.
Ganzen coolen Drogen, die sie bekommen hat, als sie auf dem Sterbebett lag. Ja,
ja, also das stimmt, das ist etabliert, da hast du recht. Aber dass es jetzt an diesem Punkt in der Serie kommt, das hat mich überrascht.
Das
weil,
stimmt, ja.
Sie hat es doch bisher immer, also bisher hatte ich das Gefühl, sie hat dann doch auf politische Art und Weise eben, wie das so ist mit Ränke schmieden, versucht, das Beste daraus zu machen für sich auch. Und jetzt irgendwie, ja, also man hat das Gefühl und ich finde, das lässt sich natürlich durchaus auch erklären durch diese Genesung. Man hat das Gefühl, sie will jetzt irgendwie mit allem klar Schiff machen.
Okay, jetzt verstehst du, die Szene fühlte sich komplett so random an in ihrer Platzierung. Da gehe ich auch komplett mit. Das betrifft übrigens auch eine andere Szene hier zwischen, wahrscheinlich nicht als einzige, die zwischen Duala und Lee, wo ich dachte, wo Duala oder die auf Lee zukommt und sagt, lass uns über unsere Beziehung reden. Ich dachte, okay, ja jetzt, wirklich? Ich meine, ist ihr gutes Recht, darüber zu reden, wann immer sie will, aber ich denke, das ist so überhaupt jetzt nicht, das fühlt sich null organisch einfach an hier in dieser Folge. Das ist so, wir schneiden einfach mal diese 2 Minuten da rein und genauso, da hast du ja recht, der Austausch zwischen Rosalind und Bolter, wo man denkt, ja, hätte man das nicht cooler, also organischer einbinden können, eine andere Folge vielleicht, aber na meinetwegen, also irgendwo zwischen Menschenhandel und Antibiotika-Handel und Lee White und seine Verflossene haben wir eben so einen Rosalind Bolter-Moment. Stimmt schon, okay. Ich bin ja wieder vollkommen bei dir. Es ist so konventionell. Lass mal weiterschreiten. Vielleicht kommt noch was Interessanteres. Fisk ist tot. Wir haben eine coole Szene mit Dr. Cottle. Er beugt sich irgendwie über den übelst zugerichteten Leichnam. Finde ich auch noch cool. Natürlich mit der Zigarette im Mund. Ja. Und
er ist tot.
Er ist tot, ja.
Oh, really?
Das ist hübsch, tatsächlich. Auch das ein total abgegriffenes Klischee, aber Donnelly Rhodes, das ist der Schauspieler von Dr. Cottle. Ich finde einfach, die Figur ist süß geschrieben, süß gespielt. Ja. Ich mag es ja, ist auch ein Klischee natürlich. Der Pathologe, der ein Sandwich isst, während er gerade der Leiche ausnimmt, aber es ist okay. Und mit Fisk trifft es vielleicht auch nicht den Falschen.
Ich frage mich, das wurde hier ja eigentlich gar nicht besprochen oder so oder angesprochen. Ich frage mich, wo Cuttle seine Zigaretten herbekommt, ob er da auch auf dem Schwarzmarkt sich den Kram besorgt, weil ich meine, anders denke ich, wird es nicht gehen.
Ja. Hast du gesehen, dass diese Garotte, mit der Fisk umgebracht wird, das ist auch so wie so ein Bond-Bösewicht Gadget ist, was einer davon denen da am Arm trägt, quasi auf so einer Spule und das einfach rausziehen kann, diesen Piano-Draht.
Ja, da war ich ganz kurz, ich so, was ist das? Ich fand es dann aber, also, das ist Camp. Das ist dann wiederum was, wo ich denke, okay, das ist auch irgendwie, das ist so schlecht, das ist schon wieder irgendwie geil.
Wir gehen mal weiter in der Handlung. Als ich die Handlung niederschrieb, dachte ich, die Folge ist wirklich schlicht, da passiert doch nichts. Und dann stellte ich fest, als ich so schrieb, wow, eigentlich passiert da doch eine ganze Menge. Es ist einfach bloß alles so wirr, dass einem beim Gucken gar nicht auffällt, wie unnötig komplex das ist und überhaupt nicht schlüssig, dass Figur A sagt, ich weiß über B Bescheid, geht zu C und C erzählt dir, du musst zu D gehen, weil E gerade irgendwo eingebuchtet wurde. So, weiter im Text. Lee eilt nach einem Hilferuf der Sexarbeiterin Chevin, mit der hat er anscheinend schon länger, er ist Kunde bei ihr, genau. Aber er begreift sich wahrscheinlich als so eine Art quasi Partner und man bezahlt eben Geld für die Partnerschaft. Ich weiß, es wird merkwürdig romantisiert und auf der anderen Seite auch nicht, weil ich glaube, du hast ja recht, wenn die Serie dann sagt, ich kriege 100 Credits noch von dir für meine Dienste, dann will glaube ich schon, dass die Serie von uns, dass wir denken so, oh, Lee geht zu einer Prostituierten.
Ja, und sie sagt ja dann aber auch noch zu ihm, sie merkt ja, dass er da so ein bisschen abdriftet ins Romantische und sagt ja dann auch nochmal explizit zu ihm, und wir wissen ja beide, was das hier ist. Und Lee sagt es ja auch, glaube ich, einmal zu ihr, ich mache mir's vor, ich weiß genau, was das ist.
Ja.
Und ja.
Aber das ist doch positiv, es gibt nicht das Klischee der Hure mit Herz, ich finde, das ist ja fast schon dann wieder gut.
Ja, und ich meine, und das ist ja aber auch dieses...
Für dich hätte ich es auch umsonst getan.
Also, ich kann doch auch die Diskussion, warum sie denn überhaupt als Prostituierte arbeitet, sie so, ja, wenn, also, beziehungsweise sie sagt, ja, es gibt ja dann die neuen Mädchen, die jetzt gekommen sind, die sind alle jünger und hübscher und haben keine Kinder, aber ich meine, was sollen wir machen, wenn unsere Kinder am Verhungern sind und wir müssen ihnen Essen auf den Tisch stellen? Und ich dachte, okay, wo ist... Charles Dickens und die armen Jungen von der Straße, weißt du, das war so ein bisschen so, okay, also man kann es auch übertreiben, aber naja, und dann kommt natürlich die Tochter, selbstverständlich.
Ja, natürlich auch, weil sie aussieht wie aus Casting Central gegriffen, mit 20er, Frau Mitte 20, super attraktiv, wie immer, und dann sagt sie, ach, guck mich an, mich will doch keiner mehr.
Ja, es ist alles und natürlich dann Lee, der White Knight in Shining Armor und so weiter. Ja,
der sagt, ach Baby, ich stehe auf den Typ Hafenhure. Alte Hafenhure.
Oh Gott. Ich bin ja immer schon am, also ich erkenne ja immer so schlecht Leute, also so random Leute und so. Und weiß dann immer nicht, sind die schon mal vorgekommen oder nicht. Und genauso war das hier mit ihr. Sie lagen ja dann zusammen im Bett und man hat sie ja auch nur irgendwie nur so im Halbprofil gesehen und so. Und ich dachte, okay, sie ist blond. Nee, die kenne ich nicht. Also, muss ich die kennen? Nee, die kenne ich nicht. Und als ich dann gerade so weit war, dass ich sagte, okay, gut, es ist wirklich eine fremde Figur, kam dann plötzlich die Rückblende auf die andere blonde Figur.
Ja.
Und ich so, ist das die gleiche Blonde? Nee, das ist eine andere Blonde. Wer ist das denn?
Ja.
Haben wir die schon mal gesehen? Also ich habe mich ständig in dieser Folge gefragt, ob ich die Leute alle kennen muss. Und als ich dann feststellte, nein, es ist wirklich alles so random, da war ich dann auch so, okay.
Es adelt dich ja gewissermaßen, dass du zuerst denkst, es ist dein Versagen, dass du die Leute nicht unterscheiden kannst. Aber ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Das ist natürlich kompletter irgendwie Fehler der Produktion oder Verantwortung des im Casting-Prozess, wer auch immer dafür verantwortlich ist, zu sagen, okay, wir haben hier zwei neue Figuren, weibliche Figuren, die wir beide nicht kennen, und wir casten zweimal den komplett gleichen Typus. Ich meine, vielleicht soll das auch die Botschaft mitschicken, so von wegen, Lee hat einen Typ und
steht
er traut,
Blonde, ja.
Ja, traut immer noch.
Er steht ja auch auf Starbuck.
Ja, er traut immer noch seiner Verflossenen.
Da ist eigentlich, wie heißt sie hier aus dem Fitnessstudio, nicht Fitnessstudio, aus dem Trainingsdings.
Duala.
Ja, ist irgendwie gar nicht so sein Typ eigentlich, wenn man sich das so anguckt.
Ja, das ist dann in der nächsten Folge, da haben wir dann diesen Dialog. Könntest du dir die Haare vielleicht blond? Okay. Ja, aber ist schon merkwürdig. Ich glaube, klar, die Botschaft soll sein, wahrscheinlich gab es irgendwo im Prozess dann die Anweisung an das Casting-Team, so von wegen, ja, dieser Verflossene auf Capricorn, wir müssen halt die Sexworkerin, zu der er geht, irgendwie so typmäßig ähnlich gestalten, damit man eben so die Parallelen erkennt. Aber natürlich für uns als Zuschauer ist es komplett verwirrend, weil wir haben ja nur diese wenige Sekunden andauernden Flashbacks zu der anderen Figur, zu seiner ehemaligen Partnerin, Freundin, wie auch immer. Und deshalb super verwirrend einfach. Also wieso nicht einfach brünett?
Ja, ja, ja.
Ganz ehrlich.
Ich meine, es wird für uns ja dann extra nochmal buchstabiert, was gesagt wird, dass ja dann die Sexworkerin ja auch sagt, du willst, dass ich genauso bin wie sie, aber ich bin nicht wie sie.
Oh.
Ja, weil er will sie ja dann am Ende ja auch retten, nachdem er ja den Oberchef erschossen hat. Und dann sagt er so nach dem Motto, komm mit. Und sie so, nein, ich kann nicht mitkommen, ich muss hier bleiben. Ich bin nicht irgendwie der Engel, den du in mir siehst, sondern ich bin halt einfach eine Prostituierte. Punkt. So. Ja.
Genau. Lee eilt, weiter im Text, Lee eilt nach einem Hilferuf der Sexarbeiterin Chevon oder Chevon, die Lee seit längerer Zeit aufsucht, zu Cloud 9. Dort wird er von einigen Baddies bedroht und zusammengeschlagen. Er erwacht neben dem Leichnam von Fisks Mörder. Doch Lee lässt nicht locker, bis Tom Zarek, Senator Tom Zarek, wie heißt sein Amt? Egal. Ihm den Namen des Schwarzmarktbosses unter Schiff verrät, in dem sich dieser befindet. Er trifft den Mann namens Sheelan an einem Ort, an dem unter anderem mit Menschen und Medikamenten gehandelt wird. Lee stellt Sheelan Straffreiheit in Aussicht, wenn er Chevon und ihre Tochter freiließe und sein schmutziges Geschäft einstelle. Dieser verneint das Angebot und wird von Lee erschossen. Unter der Auflage der Einstellung des Menschenhandels und Gewalttaten lassen Lee mit späterer Zustimmung von Adama und Rosalind den Schwarzmarkt bestehen. Also Rosalind stimmt dem Zähneknirschen zu. Das ist auch wieder eine der vielen Punkte, an denen ich dachte, oh, super inkonsequent alles so mit, ich finde es nicht gut, aber macht mal. Es ist, wir haben komplett übersprungen, dass er bei seiner Ermittlungsarbeit natürlich noch auf Balter trifft und Ty trifft. Den Dialog mit Balter fand ich kacke, weil es eben auch so ist wie, was machen Sie hier? Ich mache gar nichts hier. Ich habe Sie doch gesehen. Was machen Sie denn hier? Ich mache gar nichts hier. Und so. Und es ist halt wirklich wie so zwei kleine Jungs, die sich gegenseitig so anfeixen. Aber den mit Ty fand ich doch ganz gut, weil den fand ich zumindest nachvollziehbar, warum Ty halt auch Kunde ist von Fisk und vom Schwarzmarkt Weiß und irgendwie dann wird auch noch Alan kurz genamedroppt und ja.
Also es sollte natürlich etablieren, dass keiner von denen, auch nicht, besonders nicht die in der Führungsriege, davor gefeit sind, eben auf dem Schwarzmarkt, also oder den Schwarzmarkt für sich auszunutzen.
Ja.
Weil normalerweise sagt man ja sich so, okay, Schwarzmarkt ist eigentlich verpönt, moralisch irgendwie, also wenn wir die Moralkeule ansetzen wollen, moralisch irgendwie verwerflich, weil, wie gesagt, Kinder sterben, weil sie nicht genug Antibiotika bekommen oder was zu essen, während dann eben die Chefs Ananas und Trauben frisch irgendwie sich reinpfeifen und irgendwie den besten Alkohol. Also das ist ja auch das, was gegengeschnitten wird, als in dem Gespräch mit Tai, wo ja dann Lee immer diese Flashbacks hat zu dieser Szene mit der Tochter, die dann ja so krank ist und keine Antibiotika kriegen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Tai, der halt irgendwie sich alle Luxuswaren gönnt. Und ähnlich ist es ja dann auch mit Bolter, der vielleicht, zumindest in diesem Gespräch, nicht aktiv sich die Sachen kauft, aber natürlich auch nichts dagegen hat, wenn sie ihm einfach geschenkt werden. Mhm. Bestechung. solche Dinge. Also ich glaube, das sollte einfach gezeigt werden.
Ja.
Ich fand interessant, Adama völlig außen vor, aber es wird auch sein, also ich meine, die sitzen dann zusammen am Ende in seiner Kajüte, hätte ich fast gesagt, in seinem Zimmer, in seiner Kabine und trinken halt da irgendwie mit dem guten Whisky. Mhm. Wo ich mich auch frage, und wo kommt der her? Also ich meine, ja, ich hinterfrage das jetzt alles so ein bisschen.
Das finde ich nicht so schlimm, dass dieser Schwarzwald existiert. Und deswegen, ich musste, es ist schon ein paar Folgen her, aber du sagtest einmal, ich paraphrasiere, aber so oder so ähnlich, wo kriegen die alle ihre Drogen her? Da musst du einen riesigen Schwarzwald geben. Und dann sagte ich, ja, warte mal ab.
Okay, ja gut.
und mit Blick auf diese nicht gerade ruhmreiche Episode, ja. Also dass es den gibt, ist klar. Ich glaube, das wurde auch ausreichend etabliert.
Er ist ja auch nicht illegal. Also das ist ja auch, was Lee sagt, beziehungsweise er sagt noch nicht.
Ja, die ganze Ermittlungsarbeit, Entschuldigung, dass wir ein bisschen vor und zurück springen, finde ich einfach kacke, weil es so, es ist so auf die Abenteuer der schwarzen Hand oder irgendwie fünf Freunde und das Geheimnis des Wanderzirkus oder Niveau. Man findet eben so, oder drei Fragezeichen, also ohne all diesen Reihen zu nahe treten zu wollen oder deren Fans, weil ich habe dir teilweise als Kind selber gerne gehört oder als Jugendlicher. Aber es ist ab so super schlicht. Es ist ab dieses so, er geht in Fisks Quartier und da entsteht dann diese Zigarrenbox und dann taucht zufällig Bolter auf und ist so, ha, ist das nicht ihre Lieblingszigarrenmarke? Und dann findet er eben diesen Armreif und da sind natürlich Valentine's Initialen ET eingraviert. Na, so ein Zufall. Und ha, hier zeigt er dann Teil den Armreif. Das ist doch ihre Frau. es ist so super schlicht einfach. Also das ist die ganze Art der Ermittlung. Er stolpert über eindeutige Indizien und am Ende ist dann doch keiner wirklich verantwortlich dafür, was mit Fisk geschehen ist. Und
ich meine, Fisk wird ja dann noch zusätzlich belastet.
Der Mord verlöst sich ja von selbst, ja.
Ja, das haben wir jetzt noch gar nicht genannt, weil er ja aktiv geklaut einfach. Also das ist nicht so, dass er nicht nur so, dass er den Schwarzmarkt aktiv auch nutzt. Mhm. Das kann man ihm jetzt vielleicht noch gar nicht zum Vorwurf machen. Aber die Tatsache, dass er da eben Schiffe abfängt und Ladungen klaut und irgendwie, also das heißt, er hintergeht quasi die Flotte. Mhm. Und also das ist so nach dem Motto, er ist es, der den armen Waisenkindern oder wie auch immer, den armen Kindern das Essen vom Tisch stiehlt. Mhm. Irgendwie so, weißt du? Also ja.
Es ist super komplex, um das nochmal jetzt ganz klar und eindeutig zu beschreiben. Diese Sexarbeiterin sagt, Hilfe, Hilfe, sie haben mich und meine Tochter, komm vorbei. Dann reist er dahin, dann kommen eben diese üblen Baddies unter Führung dieses Schwarzmarktbosses, Schielen. Einer schlägt Lee nieder und dann wacht er wieder auf und liegt halt neben der Leiche des Mörders von Fisk. Den erkennen wir daran, dass er eben diese Garotte am Handgelenk trägt, genau. Und dann kommt Tom Zarek, auch noch so ein Zufall, aber deswegen sind wir wahrscheinlich auf Cloud 9 rein und sagt, na sowas, gut, dass ich Sie hier treffe, begreifen Sie doch die Tatsache, dass der Mörder von Fisk da auch jetzt tot neben Ihnen liegt, quasi als Geschenk. Der Mordfall ist gelöst und jetzt gehen Sie mal schön zurück zur Galaktika, lieber Lee Adama, und alles ist doch wieder in Ordnung. Und Lee sagt, nein, ich will Gerechtigkeit. Und dann taucht er so wirklich ab in diesen Höllenschlund und sieht dann eben dort, dass da Mädchen, junge Mädchen eingebuchtet sind, mit denen wird gehandelt und es wird angedeutet, dass sie wahrscheinlich auch dir für sexuelle Gefälligkeiten verkauft werden und bäh, alles ist super eklig und irgendjemand schreit, willst du Antibiotika? Es ist super merkwürdig einfach alles. Und dann erschießt er den Boss.
Und das dann aber auch plötzlich hier da unser, den wir schon länger nicht mehr jetzt gesehen haben, unser Politiker in Spee, würde ich mal sagen.
Tom Zarek, ja. Der ist Politiker,
genau, dass der da plötzlich auch so auftaucht. So nach dem Motto,
Der ist Abgeordneter von Sagittarius, glaube ich, oder
ja,
so.
Ja, ja, der fragt ja auch, was machst du hier, so nach dem Motto. Mhm. Und der so, oh, das ist mein Territorium, ich weiß, was in meinem Territorium abgeht. Mhm. Und ich so, what? Mhm. Übrigens, ja, also das ist alles irgendwie, ist es, also ich weiß nicht, die haben irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, und dann fragt man sich auch, warum ist jetzt diese Szene da? Hätte man darauf noch was aufbauen können, erwarte ich mir dann noch, dass da irgendwie mehr passiert. Aber der taucht ja nur einmal kurz irgendwie nach Zufallsprinzip auf und ist dann auch schon wieder weg. Und es hat keine Konsequenz oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur so, okay.
Na, gegen Ende schreitet Tom Zarek nochmal durch diesen Schwarzmarkt an Bord des Schiffes, ja, okay. Was kontrolliert wird von Schielen, diesem Boss da, diesem Schwarzmarkt-Boss. Und damit wird ja dann schon suggeriert, dass jetzt quasi Tom Zarek die Kontrolle übernimmt oder zumindest sich unverzichtbar macht.
Das ist nämlich auch die Frage. Also ich meine, es gibt ja jetzt ein Machtvakuum, das dadurch entstanden ist, dass Lee eben den Chef umgebracht hat. Und die Frage ist dann, wer rückt dann an die Stelle des Chefs? Also gibt es innerhalb der Organisation des Chefs jemanden, der dann da quasi sich das an sich reißt? Oder kommt von quasi mehr oder minder extern jemand? Also jetzt wie zum Beispiel Zarek, man weiß es nicht, aber es könnte ja eine Option sein. Und ja, das ist alles sehr schwierig. Plus, ich war ein bisschen angepisst, ehrlich gesagt, dass sie für den bösen, bösen Schwarzmarktboss auch einen schwarzen Schauspieler genommen haben, weil es hier mal wieder ganz typisch ist, ach, der böse Schwarze, der böse schwarze Mann. Ja, also es war alles sehr Klischee. Aber okay, es war auch vor 20 Jahren.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, in Sachen Hautfarbe differenziert einfach die Serie nicht. Und die letzten Baddies, die wir kennengelernt haben, also allem voran die Zylonin, die sich da als Reporterin einschleicht, wiederum verfasst vom selben Autor diese Episode, die ist eben so weiß, so weißbrotig, wie es irgendwo nur geht. Also deswegen, denke ich mir. Es ist okay, aber du hast natürlich recht, er bedient ein Klischee. Mir hat es auch nicht hundertprozentig gefallen. Mir gefiel tatsächlich, dass der gespielt wurde von Bill Duke, weil ich den einfach gerne mag.
Also die kurze Zeit, die er auf dem Bildschirm war, hat er gut gespielt.
Ja, toll in Predator, dem Original, dem Arnold Schwarzenegger-Film von 87. Aber auch toll in Mandy vor ein paar Jahren, mittlerweile ja leider verstorben. Ich mag ihn einfach sehr, sehr gerne. Er hat einfach so eine Autorität und Schwere und Würde. Ich glaube, du brauchst jemanden für so eine Rolle, weil ganz ehrlich, die Rolle ist echt schlecht geschrieben. Also der ganze Dialog, den er mit Lee hat, Bill Duke hat mir sowas von leid, weil ich weiß von anderen Stoffen, wie gut er sein kann. Und dann hat er wieder diesen komplett fruchtlosen Dialog mit, du bist nicht wie dein Vater. Und dann sagt Lee sowas in der Art wie, ja, dann bin ich wie du. Nein, du bist doch nicht wie ich. Doch, ich bin wie du. Bam, und schießt ihm ins Gesicht. Das ist im Grunde alles, was er zu tun hat. Und es tut mir wirklich, wirklich leid, einfach um wie ich finde, fantastischen Schauspieler.
Ja, ich fand es auch ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite kann man auch dazu sagen, hätte man da jemanden hingestellt, der vielleicht weniger gut schauspielern könnte, wäre das halt wirklich komplett nach hinten losgegangen. Ich finde, er hat aus dem Material, das er bekommen hat, das Allerbeste gemacht.
Ja. Noch sowas, was ich ätzend fand. Entschuldigung, dass ich so auf diese. Also ich möchte eigentlich so komplett drauf einbashen.
Ich finde es gar nicht so schlimm wie du, aber ich verstehe total, warum.
Ich finde es inszenatorisch total okay. Also die ist deswegen auch überraschend, dass ausgerechnet der Regisseur derjenige ist, dem man gesagt hat, okay, du musst nicht wiederkommen. Vielleicht war das auch einfach nur Zufall. Weil inszenatorisch total okay, aber es strotzt eben nur so vor Klischees, unlogischen Handlungswendungen, einfach einer Inkonsequenz ist gezeigt. Nichts hiervon wird jemals wieder Einfluss darauf haben, auf zukünftige Folgen. Und eben Klischee, Klischee um Klischee. Auch die, die sterbenskranke Tochter, die dann also Tai und Lee haben, die ist gar nicht so schlecht geschrieben, die Szene, einfach einen ganz interessanten Dialog, in der es eben auch einfach um die Notwendigkeit eines solchen Schwarzmarkts in der Flotte geht und dass er im Grunde auch viele Sachen einfach am Laufen hält. Und dann zwischendrin, zwischen dem Dialog zwischen Lee und Tai, der finde ich fesselnd genug ist, hat immer Schnitte wieder zur hustenden Tochter. Mama, muss ich sterben? Und so. Ja. Und denken wir, oh, warum? Warum? ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das in keiner Serie oder in keinem Film immer wieder. Wir haben vor ein paar Tagen Greenland geguckt, diesen Gerard Butler-Film. Da gibt es auch den diabeteserkrankten Sohn. Und natürlich geht das Insulin verloren auf halber Strecke und der Papa muss es wieder besorgen. Und oh Gott, das ist alles vor. Und das sind so Handlungsstränge. Ich will die einfach. Also kranke Kinder in Serien und Filmen oder meinetwegen auch Büchern, ich will die nie mehr wieder sehen oder lesen.
Vor allen Dingen, kurzer Spoiler. Nein, darf ich dich spoilern für Greenland 2?
Nein. Doch, okay. Ja, bitte. Ich gucke den nie.
Ja, also es ist auch kein richtiger Spoiler, aber diese ganze Diabetes, die so wahnsinnig wichtig war in 1, wo der uns fast über die Wupper springt, spielt in 2 absolut null eine Rolle. Der Junge hat, der wird so behandelt, als hätte er nie Diabetes gehabt. Und ich saß dann so in diesem Film und dachte, und was ist jetzt mit seiner Diabetes? Ist der da jetzt irgendwie in der Pubertät rausgewachsen oder was? Also es war so ein bisschen so, das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich den Film gesehen hatte. Das ist in dem Sinne kein Spoiler, das ist nur so ein What?
Ich reite ja auch nur auf solchen Sachen rum, wenn mir das Endprodukt nicht gefällt. Man kann das natürlich alles auch okay machen, siehe Panic Room von David.
Mir ist es ja auch aufgefallen.
Ja, siehe Panic Room von David Fincher, da hat Kristen Stewart, die spielt Jodie Fosters Tochter in dem Film, auch Diabetes und dann sitzt sie im Panic Room und kommt nicht an die Medikamente ran. Das ist eben ein riesiges Plot-Device ab dieses Element und es ist einfach, weil es David Fincher inszeniert und einfach Kristen Stewart und Jodie Foster brillante Schauspielerinnen sind, denke ich darüber gar nicht nach, ob das jetzt abgegriffen ist. Aber hier denke ich mir,
Ja, und ich wollte noch irgendwas sagen, nämlich, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Ich wollte noch sagen, dass, ich komme gleich wieder drauf. Lass uns mal weiterreden, wenn es mir wieder einfällt.
Ich habe mir ganz viel notiert, aber auch das ist so merkwürdig random, um dieses Wort wieder zu strapazieren, weil der ganze Storyverlauf so beliebig ist. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was diese, um mal zu dem Punkt zurückzukommen, Szenen, die eigentlich nicht in diese Folge gehören, wie zum Beispiel der Austausch zwischen Duala und Lee oder der Austausch zwischen Rosalind und Balter, auch die Szene zwischen Adama und Lee, auch so halbherzig, ich glaube, keine Minute lang, in der die beiden nochmal miteinander reden. Ich bedenke, warum ist die da? Sowas muss auch ein bisschen atmen. Das gehört nicht quasi so als Ende einer Episode, in der es null um die Dynamik zwischen dem Vater und dem Sohn ging. Einfach nur so am Ende als kleiner Nachklapp. So von wegen, da haben wir das auch noch mal erwähnt.
Ja, ich dachte so nach dem Motto, also ich fand halt gut, dass uns gezeigt wurde, dass, obwohl es Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen den beiden, sie doch am Ende des Tages zusammensitzen können und irgendwann da ihr Bierchen trinken oder ihren Whisky trinken oder so.
You should have told me about the woman, sagt dann der Papa zum Sohn.
Ja, und dann natürlich aber auch absichtlich das so zweideutig lassen, weil man sich ja dann auch irgendwie fragt als Zuschauer, welche Frau? Also die Prostituierte oder die eigentliche Partnerin? Also das hängt ja beides quasi in der Luft, wobei natürlich Adama nur von der Woman. Prostituierten wissen kann.
Ja, ich wollte
gerade
sagen.
Aber als er dann eben auch sagt, dass er da quasi nicht drüber reden möchte, dass Adama dann auch einfach nicht nachbohrt oder so, sondern dass er einfach nur sagt, ja. Punkt, so. Und dann denke ich mir auch, okay, der ist halt auch so oldschool nach dem Motto, ja, ein Mann ist ein Mann und der macht, was er als Mann halt zu tun hat. Und wenn er darüber nicht reden will, dann akzeptiere ich das, weil das ist halt ein Mann, so irgendwie. Oder also nach dem Motto, es ist sein eigenes Ding und der muss da selber jetzt zusehen und so. Aber da ist mir das positiv aufgefallen, dass er eben nicht nachgebaut hat.
Okay.
Ich glaube auch nicht, dass es Ignoranz ist. Ich glaube, das ist einfach ein Akzeptieren, ein Anerkennen, dass sein Sohn einfach erwachsen genug ist, damit er sein eigenes Leben hat.
Ja.
Oder es ist überinterpretiert.
Ich würde einfach nur jetzt sehr kritisch, weil ich heute sehr kritisch offensichtlich bin, sagen, das wissen wir längst. Dafür brauche ich nicht diese Folge hier. Es ist Perlen vor die Säue. Einfach hier in diesem Moment, weil ich denke, wenn du einfach sagen willst, okay, wir machen jetzt mal so die Crime-Story der Woche und wir machen jetzt einfach mal so, genau, Battlestar Goes, Miami Vice, whatever, oder CSI oder Law and Order nicht so wirklich, weil da gibt es ja auch noch einen Gerichtsprozess.
Aber ich weiß, was du meinst, solche Art von Serien, ja?
Ja, Crime Procedural der Woche. Dann mach das doch auch. Und mach dann am Ende nicht noch so halbherzig. Und hier sind noch 3 ungelöste Handlungsstränge, die wir auch noch weiterführen. Finde ich doof. Es ist halt
das, was du schon gesagt hast, halt dieses Zufallsprinzip, dass es einfach auftaucht und wieder verschwindet und alles irgendwie random ist und auch nicht richtig auserzählt. Es wird halt kurz irgendwas angerissen und dann verschwindet es wieder und ja, so
Billy
halt.
Darf auch mal kurz auftauchen. Der trainiert jetzt eben mit Duala, mit Anastasia Duala genannt, die. Und dann küssen sie sich mal, was ich ja ganz nett fand, ehrlich gesagt, weil bisher, das habe ich ja in der vorherigen Folge kritisiert, wirken sie eher immer so wie Brüderlein und Schwesterlein und dann sind sie gar keine romantische, auch sexuelle Beziehung miteinander. Und hier küssen sie sich mal. Und dachte ich, ja, immerhin. Also mal ein bisschen mehr als, oh, schön, dich zu sehen. Und dann nehmen sie sich in den Arm.
Ja, aber ich meine, also jetzt mal Hand aufs Herz.
Mit dem argwöhnischen Blick
sie
von Lee.
Sie ist mit ihm zusammen und flirtet gleichzeitig ganz böse mit, also was ist böse, doll mit Lee und will eigentlich was von Lee. Und was ist denn dann mit ihrem eigentlichen Boyfriend?
Ja, der hat zu viel zu tun. Der hängt immer mit Rosalind rum und
der ist nicht cool genug.
Ich weiß es nicht, ja.
Ach ja, es war alles ein bisschen seltsam.
Du willst doch mich, Lee, du weißt es genau, ja und so. Es ist auch so merkwürdig inkonsequent, weil ich habe den jetzt auch nicht mehr Wort für Wort im Kopf, aber sie fragt auch so, also sie sagt ja auch nicht, ich weiß, da geht was ab, nimm mich doch oder sag mir, dass du mich willst oder irgendwie sowas in der Art. Es hat auch wieder so, es ist.
Na, sie sagt, was ist denn da jetzt eigentlich, also was ich eigentlich gut finde, muss ich dir sagen, ja, ist, okay, dass sie es anspricht. Also es ist ja immer so dieses ständige will they, won't they und so und dieses, hätten sie nur miteinander geredet, ganz viel Ust oder so. Nee, hier spricht sie es wirklich an und sagt, okay, ich habe so einen komischen Vibe zwischen uns, so einen weirden Vibe und das könnte eventuell auch einfach, also da ist einfach eine Attraktion da,
ja.
Und ist die auch von deiner Seite da und wollen wir da jetzt drauf setzen? Okay. Also das finde ich ja grundsätzlich gut, dass sie es anspricht. Auch wenn die Situation, in der sie es anspricht, nämlich sie ist noch mit jemandem anderen zusammen, eigentlich schon ein bisschen ätzend ist. Aber
okay,
ja,
okay.
Und aber offensichtlich hat er ja auch den Kopf gerade nicht dafür da. Und aber man denkt auch, er bereut es so ein bisschen, weil er guckt ja dann eben auf sie und ja, ihren aktuellen Schwarm und man hat so das Gefühl, ja. Er trauert da irgendwie darum, dass er das nicht hat. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass er das nicht mit ihr hat, sondern dass er das generell nicht hat. Also er scheint sich ja doch irgendwie eine Beziehung und eine Familie und so zu wünschen, auch wenn er selber behauptet, er wäre nicht gut mit Kindern. Aber ich glaube, der wünscht sich echt so einen ganz klassischen White Picket Fences, ein Haus, ein Hund und ein Auto und so, weißt du, so halt. Und ein Kind natürlich und so.
Ja, doch vielleicht. Okay, dann möchte ich dir auf diesem Weg der Positivität folgen und sagen, ja, okay, es hätte schlimmer sein können zumindest. Ich finde ja auch gut, dass sie es anspricht und nicht er, weil dann würde es natürlich sofort übergriffig wirken, weil er in einer Machtposition ist, er ist ihr Vorgesetzter.
Das ist auch ein Problem, das ich habe, aber ich kann tatsächlich hier ein bisschen darüber hinwegsehen, weil ich mir halt sage, okay, die Auswahl ist halt einfach eingeschränkt. Also du bist halt auf der Battlestar, du hast halt nur, sag mal, 50.000 Leute und wie viel davon kommen, sind Männer in entsprechendem Alter und wie viel davon kommen dann in Frage und so, dann musst du sie auch erstmal treffen, weil ich meine, jetzt Duala ist ja auch da auf dem Schiff und macht ihr Ding und so, also alles nicht so einfach. Deswegen, da kann ich dann, glaube ich, drüber hinwegsehen.
Was mochte ich? Ich mochte tatsächlich der Mord an Fisk, erinnere ich mich, zum damaligen Zeitpunkt kam für mich schon relativ überraschend. Also überraschend früh, weil wir erst vor 2 Folgen ja auch seine Vorgesetzte, Admiral Kane, verloren haben. Und dass er so schnell quasi wieder aus der Serie rausgeschrieben wird und dann auch noch in einer sehr, sehr betont unglamourösen Art und Weise, also einfach brutal da stranguliert werden, wobei ihm fast der Hals durchtrennt wird, das fand ich schon gut und ist zumindest so als, ich glaube, Stinger nennt man das, so diese Sachen, die vor den Credits kommen, Opening Credits, schon ganz cool. Also das ist schon so ein Moment, möchte ich sagen, jetzt auch vom Schnitt und vom Drehbuch her, wo ich sage, okay, ich bleib dran, ich will jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Auch tatsächlich, bis die Opening Credits kommen, dachte ich mir, ich glaube, ich habe der Folge damals Unrecht getan und das ganze Fandom und die Kritik hat der Folge Unrecht getan. Ich glaube, die wird gar nicht so schlecht, weil es ist schon mal spannend. Du hast Bill Duke, du weißt, da kommt gleich noch irgendwas, es könnte spannend werden. Lee Adama richtet eine Pistole auf ihn, eine Waffe auf ihn. Dann haben wir so ein bisschen Geschaker zwischen Leuten, die ich eigentlich gerne mag, auch wenn die Dialoge eher platt sind, aber egal. Haha, hast du mal Zigarren bekommen? Ja, super, oh, lecker, Zigarren. Aber dann dieser Mord an Fisk, da dachte ich schon, oh, das könnte cool werden. Oder cooler, als ich es in Erinnerung habe. Wurde es dann leider nicht. Aber es sind die ersten 7 Minuten, die sind okay. Oder 8 oder 6.
Ja.
Ja. Paya heißt die kleine Tochter oder Paya. Ich habe tatsächlich, also da habe ich mit Damen auch ein Problem, wenn die Figuren, vor allem wenn ich eben weiß, die kommen nicht wieder und wir haben die auch nie zuvor gesehen, dann merke ich mir auch die Namen nicht. Und ich glaube, als dann zum dritten Mal Lee schreit so, gib Paya Hera heraus, dachte ich mir, wer? Wen meinst du? Ach ja, stimmt ja. Paya.
Dieses ganze Abdriften in, okay, Menschenhandel oder Sklavenhandel oder so, schlimm genug. Aber dann halt auch einfach Ware, um für, keine Ahnung, an Pädophile verkauft zu werden oder so. Also das war schon alles sehr, sehr Das war richtig krass. Und da ist ja dann auch uns quasi, also normalerweise hast du ja den Verbrecher mit dem Herz aus Gold, aber hier war der Verbrecher auch einfach durch und durch rotten to the core, ja. Was man halt auch daran gemerkt hat, dass er gesagt hat, okay, es gibt Supply and Demand und wenn halt einfach kleine Kinder gebraucht werden, für was auch immer, dann ziehe ich das durch. Ist mir scheißegal, ob da ein Mensch dahinter steckt oder nicht. Und da denkst du dir dann auch eben, ja, okay, dass er jetzt über die Klinge springen musste, stört doch überhaupt keinen.
Ja,
ja. Weil es gibt ja so dieses Honor among Thieves, also dass man trotzdem versucht, sich an einen gewissen Standard zu halten. Innerhalb des Verbrechens, das man begeht. Und das ist ja hier bei ihm offensichtlich nicht der Fall, weil das ja ein Teil der Handelsware ist, die er hat, auf die er nicht verzichten will.
Tja, es Wörter wie random und inkonsequent sind sehr häufig gefallen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich für mich der Kern des Problems. Ron Moore sagt nochmal ganz dezidiert, dass wir eigentlich zwei Handlungsstränge haben, die nicht zusammenpassen. Und das sei für ihn nochmal der Kern, ein weiterer Kern, der zweite Kern allen Übels. Aber für mich ist eben das Hauptproblem, dass die Menschen und deren Geschichten, die mir wirklich am Herzen liegen, hier kaum eine Rolle spielen. Dass sie Statisten zu Statisten plötzlich in ihre eigene Geschichte werden. Dass eben Balter und Ty und Roslyn nur so zu Stichwortgebern werden dafür, dass eben Lee diesen Kriminalfall löst. Und letztendlich nichts von dem, was sie tun, irgendeine Konsequenz hat. Ty sagt eben, ja, dann gibt es einen Schwarzmarkt, dann gibt es den eben. Ich will meinen leckeren Schnaps hier haben. Und Balter will seine Zigarren haben. Und Roslyn sagt, ja, dann gibt es eben einen Schwarzmarkt. Aber ich drücke nur mein Auge zu, Zwinker-Zwonker. Und es ist alles so, also angesichts dessen wäre das hier eine komplette, also eine Standardserie der frühen Nullerjahre, ein typisches Procedural und jetzt lösen wir den Fall der Woche. Ich glaube, dann wäre es sogar noch okay gewesen. Mhm. Aber so ist das eben so. Wir sind, also ich zumindest bin so investiert in die Geschichten dieser Figuren mittlerweile, dass ich eben auch wissen möchte, wie es weitergeht für die einzelnen Charaktere, aber eben auch für die gesamte Flotte und auf ihrem Weg zur Erde. Und dann macht die Serie einfach Stopp und sagt, wir erzählen jetzt die Geschichte von der Sexarbeiterin so und so und ihrer kleinen Tochter und Lee will sie retten, weil da gibt es noch eine andere Frau, von der haben wir auch nie gehört, aber die gibt es jetzt einfach, weil er die Erinnerung an sie bekämpfen muss, um sein Trauma zu lösen, dass er über Selbstmord nachdenkt oder über die Sinnlosigkeit seiner Existenz. Mhm. Und das ist keine gute Entscheidung einfach für diese Serie an diesem Zeitpunkt.
Ja.
Ja.
Tut mir leid.
Ich rante heute so viel. Ich wollte doch gar nicht so viel.
Ja, du bist, glaube ich, einfach frustriert von der Folge. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Berechtigterweise. Ich sehe es alles nicht ganz. Also, ich sehe es genauso wie du, aber es regt mich nicht so auf. Aber vielleicht müsste ich sie ein zweites Mal dafür gucken.
Naja, ich glaube, 80% sind schon die Folge selber meines Frust, aber eben auch, ehrlich gesagt, ein bisschen die Hoffnung, die enttäuschte Hoffnung, dass wir heute über etwas reden, was dann doch gar nicht so schlecht ist. Ich bin ja auch immer gerne jemand, der, ich gucke mir gerne Filme an, ich gucke mir gerne Serienfolgen an, ich lese gerne Bücher und sage dann im Nachgang, also ich freue mich zumindest darüber nicht, dass ich irgendwie Leuten dann heimzahlen möchte, im Sinne von, ha, ihr hattet alle Unrecht, aber ich fühle mich gerne eines Besseren belehrt und dann sage mir, ach, so schlecht ist das gar nicht, ist total okay. Das ist einfach, muss nicht immer ein verkanntes Meisterwerk sein, aber vielleicht besser als sein Ruf. Und hier hat mich einfach so enttäuscht, dass das hier nicht besser ist als sein Ruf. Ich hatte einfach gehofft, dass da mal was rauskommt, von dem ich eben sage, wie Spock's Brain. Klar, das ist als Star Trek Geschichte, die, also für smarte Science Fiction ist das erschreckend doof, aber es hat eben dieses Camp Value, was du ansprichst, was eben die Folge unterhaltsam macht. Und das hier hat nichts dergleichen. Das ist einfach nur ein Stück langweiliges Fernsehen. Es ist 0815 Fernsehen, es ist total okay, aber es ist nichts Besonderes.
Findest du, also ich meine, meines Erachtens nach liegt das Hauptproblem tatsächlich an der Story.
Ja.
Findest du auch, dass die schauspielerische Leistung zu wünschen übrig lässt?
Tja. Die haben auch nichts zu tun irgendwie, ne?
Ja, also ich meine, ich finde jetzt zum Beispiel auch nicht, man wirft ja dann auch Jamie Bamber öfter mal vor, oder ich habe es zumindest jetzt öfter mal gesehen, dass es hieß, der sei so ein bisschen hölzern. Mhm. Und das kann durchaus auch der Fall sein. Ich fand aber, er hat auch hier sein Bestes gegeben sozusagen. Mhm. Ich fand jetzt die schauspielerischen Leistungen durch die Bankwerk jetzt nicht super schlecht.
Ja.
Ich meine, haben die sich das Herz aus dem Leib gespielt? Nein.
Ja.
Aber also es war, wie du sagst, es war alles irgendwie solide. Es war solide und langweilig und ja, grau halt. So ein bisschen so bla.
Ja, die Figur von Lee, da ist aber eben auch so ein bisschen der Stock im Arsch-Typ. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt, wirkt aber auch die Tatsache, dass er am Ende eben den Bad Guy erschießt. Klar, das hat ein Geschmäckler.
Ist auch so krass.
Der Bad Guy ist eine Person of Color. Ich finde das auch ein bisschen unglücklich gewählt. Ich ich geb dir doch vollkommen recht, ich gehe dir auch komplett mit. Ich glaube, es hätte einfach einen anderen Impact, nicht wenn der Typ weiß wäre, das meine ich jetzt nicht, aber wenn der nicht so klischeehaft gezeichnet wäre, als das abgrundtief böse und der ist einfach super teuflisch, der hat auch keinen guten Wesenszug und dann darf er eben vorher noch monologisieren dafür, dass das irgendwie, ich habe dir den Killer doch gegeben, der Schwarzmarkt muss weiter existieren und dann irgendwie noch irgendwelche Küchenpsychologie über ihn und seinen Vater und das Ganze, das ist so furchtbar. Aber an sich finde ich es ja cool, dass eben ausgerechnet die Adama dann diesen Entschluss treffen darf und sagen kann, ja klar, könnte ich dich jetzt nicht erschießen, aber ich tue es trotzdem. Also das ist schon, weiß nicht, wenn es seine Dämonen abschüttet, meinetwegen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich das ist, dass das halt so ein bisschen out of character ist.
Ja, aber es entsprach nicht dem Klischee und alles andere hier in dieser Folge ist so Klischee. Stimmt. Und deswegen fand ich eben ist zumindest überraschend.
Ich fand auch irgendwie lustig, muss ich ja sagen, wie die Wachen reagiert haben, weil die irgendwie einfach nur total, ich glaube, die waren selber total überrascht, dass Lee einfach geschossen hat. Das war so, what, was und was ist jetzt passiert? Also Lee geht ja davon aus, dass einer von denen oder wer auch immer, dann derjenige ist, der das übernimmt, das Ganze.
Ja.
Aber das ist ja dann jemand anders, der quasi in dieses Vakuum reinschlüpft.
Aha.
Nichtsdestotrotz fand ich das auch irgendwie lustig, dass sie da einfach so standen und also es hätte noch gefühlt, sie zucken mit den Schultern, weißt du, so, was ist hier passiert?
Ich wusste, wir haben ja zwei Bad Guys, die also on camera sterben in dieser Episode, auch kurz an Rosalinds Statistik da an dieser Tafeldecke und denke, sind eigentlich solche Leute auch darin erfasst? Also wenn die beiden
sterben? Ja, das
glaube
ich nämlich nicht.
Ja, ich wollte auch, die bewegen sich ja auch in so einer Halbwelt, in so einer Zwischenwelt, ne? Also das sind ja einfach Kriminelle. Aber die Zahl, die da steht auf der Tafel, aktuell 49.324, irgend sowas um den Dreh, die wirkt ja sehr akkurat. Also die ist ja sehr, sehr präzise.
Ja, aber ich meine,
nicht
wir
so,
sind
steht
uns
ja
einig,
ungefähr,
dass das eigentlich nicht der Fall ist.
Ja.
Also sie hat halt die offiziellen Zahlen, aber dass da noch ganz viel also wie sagt man, the underbelly, also dass da noch ganz viel in Schattenebenen abgeht.
Vielleicht ist es eine Deleted Scene, wo Lee zurückkommt und sagt, streichen Sie mal zwei von Ihrer Liste hier.
Vielleicht,
einer hat mich umgebracht und der andere, der hat sich quasi selbst gerichtet. Ha. Soweit Black Market. Ich hoffe, der Tiefpunkt der Serie.
Ja, also wir könnten auch ohne die Folge tun. Und jetzt habe ich ja auch, also wir hatten ja gesagt, so viel haben wir dann schon gespoilert, dass eigentlich nichts von dem, was wir jetzt hier gesehen haben in der Folge, wirklich Konsequenzen hat auf den Rest der Großhandlung.
Ja.
Oder zumindest, also jetzt, ich weiß es nicht. Also aber, beziehungsweise meine Frage ist dann eben, also andersrum. Ich stelle mir halt die Frage, wie viel von dem, was wir hier gesehen haben in der Folge, wird dann auch tatsächlich später noch wichtig sein für den Rest der Serie. Also ich meine, dass natürlich ein Schwarzmarkt etabliert wurde, das wurde ja auch schon mal angesprochen. Das heißt, das wussten wir eigentlich.
Ja.
Das muss ich jetzt aber auch nicht unbedingt sehen. Ich frage mich halt, also Lee wird in irgendeiner Form noch einen Break kriegen oder vielleicht auch einen Absturz oder so.
Ein Breakdown oder Break? Also wird er irgendwie, kriegt er dann Zusammenbruch oder Break im Sinne von Durchbruch?
Nee, dann eher im Sinne von Zusammenbruch.
Ach so, Zusammenbruch, okay.
Aber ja, aber die Frage ist halt, ob das dann, was wir hier gesehen haben, da auch irgendwie eine Rolle spielt. Also es wird, jetzt haben wir zumindest mal eine Erwähnung bekommen, was das Problem ist. Wir haben die ganzen Traumata auf den Tisch geknallt bekommen, auch wenn es alles irgendwie so ein bisschen aus dem Blauen kam.
Ja.
Und wenn jetzt was passieren würde, finde ich, dann könnte man durchaus sagen, ach ja, erinnerst du dich an die Folge oder die und die? Da ging es ihm doch schon so schlecht, da war er schon quasi auf dem Weg und so. Also, und wird das tatsächlich noch eine Rolle spielen oder nicht?
Ja.
Werden wir diese blonde, namenlose Frau jemals wiedersehen? Ich glaube es ja nicht.
Dazu sage ich nichts. Wir spoilern nichts. Und wenn wir doch mal spoilern, dann beschimpft uns gerne an galaktikapodcast@gmail.com. Schickt uns Feedback. Unterstützt uns bei der Gelegenheit auch gerne bei Patreon. Wenn ihr möchtet, würden wir uns sehr freuen. Damit sei das mal gesagt. Nee, also wir spoilern nichts. Ich glaube aber von wegen hier Impact, Einfluss für spätere Folgen. Ich glaube, wovon du immer ausgehen kannst, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber bis dato auf jeden Fall, dafür lege ich mal Hand ins Feuer, die ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die vergisst die Serie nie. Also merkt ihr gerne Lee und Duala, merkt ihr gerne, was gerade zwischen Roslyn und Balter abgeht. Also das vergisst die Serie ja auch nicht.
Aber das wäre tatsächlich auch die Handlungsstränge, wo ich gedacht hätte, die spielen wahrscheinlich noch eine Rolle.
Aber dass jetzt irgendwo auf irgendeinem Schiff da eine Sexarbeiterin sitzt und sagt, ich habe ein hustendes Kind, zähl da nicht unbedingt drauf, dass die jetzt super wichtig wird, plötzlich in Staffel 3. So, ich bin zurück und die Kleine hustet immer noch.
Haben wir eigentlich gesehen, wie viel er ihr bezahlt hat? Also ich meine, man hat zwar Scheine,
Credits,
die...
100 Credits, sagt er, glaube ich.
Ah, okay, sagt er. Weil ich habe nämlich gesagt, man hat ja Scheine, die Hand wechseln sehen, aber ich konnte die nicht einordnen von der Menge her.
Fisk hat auch so ein, ich glaube, das ist eine Münze oder so, ne? Irgendwas so aus dem Mund, haben sie in den Rachen gestopft.
Ja. Ach so. Unter die Lippen. Das meinst du. Ja. Ach so, ja, genau, ja. Das war ja auch so dieses, das war ja auch ganz klassisch. Ist das nicht Mafia oder was irgendwie? Ja. Und da war dann ein D drauf. Wie hieß der Schwarzmarkt-Chef? Keine Ahnung.
Chevon oder Schiefen oder, ja.
Also nichts mit D, okay.
Nein.
Ja.
Ja, war nicht so geil. Schielen, Entschuldigung.
Aber ist auch kein D. Ach Gott, zwar. Ach ja, naja. Gut, also wir sind uns einig und dann würde ich sagen.
Nächste Woche wird es besser. Es ist die drittschlecht bewertetste Folge von Battlestar Galactica ever bei der IMDb. Es ist Scar. Zu Deutsch der beste Jäger aller Zeiten. Ich kann von mir sagen, ich finde die bei weitem nicht so grottig wie die hier, aber wir werden sehen. Ich bin mal gespannt. Es ist eine Starbuck-Episode.
Okay.
Ja. Bis dahin hört gerne Podcasts von Britt Marie, wenn ihr Zeit habt. Aber nicht nur dann. Ihr solltet Zeit dafür schaffen.
Genau, hört bei Hot Pink rein oder aber bei Trackgasm. Und ansonsten hören wir uns natürlich hier. Und ihr könnt auch gerne vorbeikommen und mich adden, wenn ihr Bock habt. Ich bin auf Blue Sky und auf Mastodon. That's it.
Finde ich sehr gut. Wir hören uns, wir beide und der Rest von euch auch.
Bis
bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Oh Gott. No.
Wait.
Lee, don't.
Come on, do it. Do it.
I made you a fair offer.
So did I.